Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Und die erste Folge im Jahr 2024. Ich freue mich, dass wir diesen Jahresauftakt mit Steffi Czerny gestalten. Sie ist die Gründerin der DLD-Plattform, einer Konferenz, bei der sie es jedes Jahr aufs Neue schafft, die Stars der Technologie- und Start-up-Branche nach München zu holen. Und sie hat ein ganz besonderes Händchen dafür, die Rising Stars der Branche zu holen, wenn die noch gar nicht bekannt sind. Das heißt, wer wirklich die Future Stars kennenlernen möchte, der sollte gucken, mit wem Steffi spricht. Steffi ist aber eine ganz besondere, sie ist eine großartige Netzwerkerin, das liegt auf der Hand. Sie ist aber auch ein ganz, ganz herzlicher Mensch, deswegen freue ich mich besonders auf diese Folge. Hallo liebe Steffi, es freut mich, dass du hier bei uns zu Gast im Podcast bist.
Ich freue mich auch sehr, Andrea.
Liebe Steffi, du bist ja total sozusagen in der Hochphase-Vorbereitung vom DLD. Ich freue mich, dass du trotzdem die Zeit hast, hier zu sprechen und bin schon sehr gespannt, welche drei Werte du heute beleuchten möchtest und welche drei Gegenstände du uns mitgebracht hast. Mit was möchtest du denn starten?
Tja, also ich freue mich auch, dass ich hier bin. Du weißt ja, ich mache den DLD. Das ist diese Konferenz, die sich beschäftigt, wie verändert Digitalisierung unsere Welt? Und das mache ich seit ungefähr 16 Jahren, 17 Jahren und habe viele erlebt. Mhm. Drei Dinge sind mir extrem wichtig. Mhm. Das Sehen, das menschliche Sehen, also meine Brille, gehört zu meinen Musts, mein Schlüssel für mein Auto oder für mein Haus, weil da bin ich beweglich, mobil, kann aber auch mein Haus als Rückzugsort aufsperren.
Ja.
Das finde ich ganz wichtig in dieser Welt. Und hier ist mein Handy, mein schönes, großes Handy, das mir mindestens genauso wichtig ist wie die anderen drei Dinge, weil es ist mein Kontakt zur Welt, aber auch der Kontakt zu meiner Familie, aber auch der Kontakt zur Musik, die ich brauche, um manchmal zu entspannen, zu den Bildern meiner Familie, oder zu den Bildern der Menschen, die ich treffe, zu einer Art Tagebuch, die ich mit diesem Handy führe, und natürlich der Kontakt nach draußen, zur Welt, was da passiert. Was hat das jetzt mit Werten zu tun? Werte sind etwas sehr Konkretes in meiner Welt. Und das Konkreteste, was es da gibt, sind eigentlich die 10 Gebote. Das Konkreteste. Du darfst nicht töten, du darfst nicht stehlen, du darfst kein falsches Zeugnis ablegen. Ganz wichtig in unserer Welt, der Social Media. Du musst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, das ist kein Gebot, aber das gehört auch zur Bibel. Ganz wichtig, dass man den Nächsten akzeptiert, wie er ist. Ein wichtiger Wert. Dass man Präsenz zeigt. Dass man Gott anerkennt. Dass man ein Wesen, das über uns steht, ernst nimmt, welcher Gott es auch immer ist. Das leitet mich sehr. Ich bin in Bayern aufgewachsen, in einem kleinen Ort, in der Nähe eines Wallfahrtsorts, Birkenstein. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine Madonna mit sehr viel Engeln und großen goldenen Mantel.
Also richtig und einen katholisch.
Sehr katholisch. Und das hat meine Bilderwelt, diese schützende Schutzmantel Madonna, die hat mich als Kind schon fasziniert. Und die Kerzen und das Ganze. Das heißt, dass es auf einer Seite das normale Leben gibt, die Realität, gut und schlecht, Schule, damals als Kind. Aber dann gab es diese Madonna als Abgesandte einer höheren Welt, einer höheren. Das hat mich geprägt bis heute. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, bei allem, was passiert, von guten Mächten wohlgeborgen. Und sich darauf einlassen zu können, Andrea, ist etwas ganz Schützendes und ganz Wichtiges. In einer Welt, die immer entfremdeter wird, gerade durch die Technologie, gerade durch diese Komplexität einer globalen Welt, einer globalisierten Welt, müssen wir etwas haben, was uns erdet. Und da ist das Transzendente, ist etwas Wichtiges, um zu lernen und immer wieder zu erinnern, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen dürfen.
Was ich interessant fand, du hast vorhin eine Formulierung gewählt, du hast gesagt, egal um welchen Gott es sich handelt, da spricht was sehr Tolerantes aus dir. Du bist hier jetzt, höre ich sehr klar raus, keine Fanatikerin.
Nein.
Wie findest du diesen Umgang zwischen den verschiedenen Religionen, der ja auch zur Spannung in der Welt beiträgt? Wie ist da dein Blick drauf?
Also der Umgang mit den verschiedenen Religionen ist etwas sehr, sehr Bestürzendes im Moment in unserer Welt. Es hat viel mit Nichtwissen zu tun. Ich glaube, wir alle haben viel zu wenig Ahnung von den anderen Religionen. Wir haben auch nicht mehr viel Ahnung von den eigentlichen Werten, den unsere westliche Zivilisation entlang des Christentums propagiert hat. Ich habe heute in meinem Team gefragt, könnt ihr mir mal die ersten drei Gebote nennen? Da war kein großes Wissen da. Aber geschweige denn, könnt ihr mir die wichtigsten Regeln des Islams sagen. Das haben wir keine Ahnung. Und wir lassen uns auch gar nicht drauf ein. Das heißt, wir verstehen eigentlich die Menschen, die da kämpfen mit großen, schrecklichen Dingen im Namen des Islams, im Namen des Judentums, im Namen des Christentums. Diese vielen Kämpfe, die können wir gar nicht richtig ermessen, geschweige denn beurteilen. Wir können Atrocities, also Gewalt, die müssen wir verurteilen. Wir müssen das Recht auf Selbstverteidigung anerkennen, unbedingt. Aber wir müssen uns viel mehr einlassen auf die Geschichte dieser Kämpfe.
Ja, aber über viele Jahre war das ja gar kein großes Thema. Du bist ja jemand, der auch zwischen verschiedenen Kulturen vermittelt. Am DLD zum Beispiel sind ja von vielen verschiedenen Nationen Menschen da und auch gerade die Gründerszene, sag ich mal, die ist ja sehr international. Du hast auch ganz starke Szene in Israel und ich weiß, du bist dort oft unterwegs. Lange war das ausgeklammert. Ändert sich das jetzt? Wie ist dein Gefühl? Wird mehr über Religion gesprochen oder wird es mehr gesprochen werden müssen? Oder?
Also das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass mehr über Religion gesprochen wird. Eine der Kennzeichen unserer jetzigen Welt ist ja, dass wir mit der Technologisierung, mit der Globalisierung immer weniger zu tun haben wollen. Immer weniger, uns wir immer mehr zurückziehen. Dass die Menschen, die sich engagieren, oft sehr enge Scheuklappen haben.
Ja.
Und wir wagen es nicht, Komplexität an uns heranzulassen. Und da finde ich, sollten wir den Mut und die Kraft, uns mehr einzulassen. Das ist anstrengend. Das raubt uns Zeit. Das bedeutet Diskussionen. Das bedeutet Kraft. Das bedeutet Lernen. Wann können wir in unserem stressigen Arbeitsalltag auch noch lernen? Aber ich glaube, wir müssen es tun. Ich glaube, wir müssen wieder in eine Art Humanismus zurückkommen. Wir müssen das Menschsein ernst nehmen. Und da gehören die verschiedenen Ausprägungen von Kultur und von Religion dazu. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bin nicht religiös erzogen worden, aber ich bin erzogen worden, dass es etwas Höheres gibt in unserem Menschsein, was mehr als wir sind, was wir akzeptieren müssen und dass etwas Gutes ist.
Ja.
Natürlich gibt es das auch was Schreckliches, den Teufel und alles Mögliche, aber es gibt im Grunde das Gute. Und dieses Gute müssen wir lernen zu akzeptieren und wir in unseren Mittelpunkt in unser Leben hineinstellen. Weil nur so, Andrea, können wir optimistisch sein.
Ja.
So können wir sagen, es wird schon wieder besser.
Ja.
Das ist zwar schrecklich im Moment. Und die armen Menschen, die leiden, wir müssen, wie es geht, nur ihnen helfen. Aber wir müssen auch Optimismus, die ganze Geschichte hindurch, gab es schreckliche Zeiten und es gab auch dann wieder gute Zeiten.
Absolut.
Und darauf müssen wir vertrauen.
Ja.
Vertrauen ist ein wichtiger Wert auch in meinem Leben.
Steffi, du hast ja auch gesagt, deine Brille ist ein wichtiger Gegenstand, weil es ja dein Blick auf die Welt ist. Das ist ja auch ein gewisses Markenzeichen von dir. Du hast nie eine ganz einfach schlichte Brille, deine Brillen sieht man. Dein Blick auf die Welt. Ja, das, was du gesagt hast, ist ja auch gewissermaßen das, dass du mit deinem Blick die Religion auch, die ist sozusagen inhärent, oder? Die denkst du mit, richtig?
Die gehört zu mir. Aber meine Brille ist natürlich auch ein Fashion-Item. Ich bin inzwischen so alt, dass ich nicht mehr durch eine natürliche Schönheit beeindrucken kann.
Natürlich also, kannst du das.
Nein. Also muss ich mit etwas anderes protzen. Und das tue ich gern mit meiner Brille. Und ich liebe, in Brillengeschäfte zu gehen und Brillen anzupassen und so.
Ja.
Das macht mir Spaß. Das ist eine neue gerade.
Ja, ich wollte gerade sagen, die kenne ich noch nicht.
Nee, genau. Ich finde, man muss, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Bei allem Ernst im Leben ist es wichtig, dass man Spaß hat. Dass man das Leben genießen kann. Dass man sich traut, das Leben zu genießen. Ich bin kein Freund von, natürlich muss man sich muss man gesund sein. Aber ich bin kein großer Freund von strengen Diäten. Wenn es jetzt nicht unbedingt gesundheitlich erforderlich ist, soll man sich doch nicht selbst kasteien. Oder? Das heißt,
du bist eher beim Weihnachtsfest als bei der Fastenzeit.
Ja, sozusagen. Absolut. Und ich bin lieber eine Kuh als eine Ziege. Weil ich finde, man muss genießen.
Ja.
Und wenn man es nicht kann, muss man es lernen.
Ja.
Jemand, der genießt, ist nicht unbedingt gewaltbereit.
Mhm. Das stimmt, das stimmt. Sag, du hast ja auch viel mit der jüngeren Generation zu tun, weil automatisch da die Technologieplattform, die du geschaffen hast, auch ganz viele junge Leute anzieht. Wie ist dein Blick? Macht dich das optimistisch oder pessimistisch? Wie blickst du auf die Jugend?
Das kann man nicht verallgemeinern. Mhm. Ich blicke auf die Jugend als etwas Tolles, als etwas, die haben ihr Leben noch vor sich und die müssen noch so viel erfahren und so viel lernen. Und manchen versuche ich zu helfen, meinen eigenen Kindern gebe ich ja immer wieder Ratschläge, das gehört ja zum Elternsein oder zum Muttersein dazu. Aber ich blicke auf die Jugend, kann ich nicht verallgemeinern. Natürlich gibt es Menschen in dieser Jugendwelt, die furchtbar einsam sind.
Mhm.
Die sich durch Technologie immer mehr vereinsamen.
Mhm.
Also diese Gamer, die in Kriegsspielen verhaftet sind, die süchtig werden, die keinen Kontakt mehr haben, die geistige Gesundheitsprobleme haben. Das ist ein Trend, der mir nicht gefällt.
Mhm.
Überhaupt nicht. Das ist auch ein Wahnsinnstrend, dass junge Mädchen zwischen 12 und glaub 17 inzwischen 4 bis 5 Stunden täglich am Smartphone hängen.
Wahnsinn.
Um sich irgendwelche Bilder anzuschauen, denen sie dann nacheifern als Role Model. Das finde ich einen ganz gefährlichen Trend.
Ja.
Der gefällt mir überhaupt nicht. Auf der anderen Seite finde ich, ist natürlich das Smartphone auch ein Gateway in die Welt hinein.
Ja.
Es passieren so wunderbare, tolle Sachen in der Kunst, in der Wissenschaft.
Ja.
Und das hat man auf seinem Fingertipp.
Mhm.
Und ich finde, es ist wichtig, dass man schon im Kindergarten sowas wie Medienkompetenz lernt.
Ja.
Und ich finde es wichtig, dass man in der Schule darauf achtet, dass die Gefahren einer zu großen Mobiltelefonnutzung oder Computernutzung einem das Leben versauern. Und ich finde, in der Schule soll man aber auch die guten Sachen lernen. Den Zugang zur Welt, das ist wichtig. Sprachen lernen über so ein Handy. Ist doch toll. Geduldsspiele,
ja,
auch toll. Aber Kriegsspiele
oder
Competition-Spiele, das lehne ich völlig ab.
Mhm.
Weil das vereinsamt die Menschen, das macht sie gewaltbereit, das treibt sie in Depressionen. Das finde ich furchtbar.
Ja.
Ich finde, so ein Mobiltelefon ist natürlich auch ein wunderbarer Weg, sein Sport. Ich habe zum Beispiel meine, weiß ich nicht, 10.000 Schritte jeden Tag. Mir wichtig.
Hast du drauf?
Da habe ich ein Spiel, das ist mir, da achte ich drauf und freue mich, wenn sich die Kreise schließen.
Ja, ja. Du hast dir dein Smartphone jetzt auch mitgebracht, das ist einen der Gegenstände. Wir hatten diese Woche gerade uns über KI nochmal Gedanken gemacht und ein Bild, das mir so im Kopf blieb, war, dass ChatGPT so eine Art iPhone-Moment war. Ja? Also der Moment, wo die Technologie, die es ja vorher schon gab, einer großen Masse zugänglich wird. Und das ist ja auch schon was eigentlich sehr, sehr positiv ist, was aber auch vielen Angst macht. Ja? Wenn man auf einmal mit einer Maschine sprechen kann, als wäre das ein Mensch. Und die antwortet dann auch. Manchmal ist sie höflich, manchmal ist sie patzig. Das ist ja schon irritierend. Wie guckst du da drauf? Ist das für dich mehr Chance oder auch ein Risiko?
Beides. Beides. Und auch da gilt es, dass man sich darauf einlässt.
Ja.
Dass man nicht sagt, ach, das will damit gar nichts zu tun haben.
Ja.
Lass mich doch damit in Ruhe.
Hm.
Das ist der falsche Weg. Probiert es aus, lernt es gut zu finden oder schlecht zu finden, aber lernt damit umzugehen.
Ja.
Weil ich glaube, diese, nicht nur ChatGPT-4 oder ChatGPT-5, ich glaube, dass diese Anwendungen Generative Artificial Intelligence, AI, wird unsere Welt grundlegend verändern.
Mhm.
Und diese Veränderung wird gut sein, aber auch schlecht sein. Die wird unsere Welt im Sinne, dass wir sehr viel mehr Zugang zu unseren persönlichen Gesundheitsdaten, zu unseren persönlichen Vorlieben, zu unserem persönlichen, dass wir das lernen oder dass wir besser lernen können oder das wird sehr gut werden. Aber es wird natürlich auch furchtbar sein, wenn dieses ChatGPT falsch uns in falsche Wege führt.
Ja.
Und das müssen wir erkennen lernen.
Ja.
Wir dürfen da nicht wie so treuherzige Kühe dem hinterherrennen, sondern wir müssen unterscheiden lernen, was gut und was schlecht ist, was falsch und was wahr ist.
Ja.
Das können wir nur lernen, wenn wir wissen, was falsch ist,
ja.
wenn wir wissen, was gut ist, wenn wir diese Werte in uns tragen.
Mhm.
Und ich möchte nicht, dass wir das verlieren.
Das finde ich ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und auch wenn man über die ChatGPT und andere ähnliche Modelle nachdenkt und überlegt, mit welchen Daten die gefüttert sind, was mir mal ein bisschen Angst bereitet, ist, das ist sehr, sehr westliche Welt. Ja? Der Blick von Afrika oder der Blick von Asien ist ja da überhaupt nicht repräsentiert. Und wenn wir nicht aufpassen, denkt man ja, das wäre dann die ganze Wahrheit, aber es ist es ja eigentlich nicht, ne? Es trägt ja irgendwie auch zur Spaltung bei.
Ja, hoffentlich nicht zur Spaltung. Also ich war zum Beispiel gerade in Nigeria und ich bin tief beeindruckt, wie dieses 200-Millionen-Land mit Lagos als Hauptstadt, mit 14 Millionen, die im Durchschnitt 19 Jahre alt sind, eine wirklich junge Stadt, wie die diesen Sprung in die Digitalisierung schon längst gemacht haben. Ja. Digitalisierung ist für die wie Elektrizität. Mhm. Für die ist ChatGPT-4 etwas inzwischen ganz Selbstverständliches. Ja. Also die machen diesen, man nennt das Leapfrog in Englisch, viel schneller als wir.
Ja. Ja,
und ich prophezeie, dass in 4-5 Jahren die nächsten Sam Altmans, die nächsten Zuckerbergs, die nächsten Heroes, Helden der digitalen Welt oder der Frontier Technology-Welt aus Afrika kommen. Mhm. Nicht aus ganz Afrika. Man verallgemeinert Afrika immer so sehr. Ja. Aber ich glaube, dass es Länder in Afrika gibt, wie eben Nigeria, die eine gewaltige Zukunfts-, wirtschaftliche und kulturelle Zukunft vor sich haben oder schon mittendrin sind, nicht vor sich haben.
Du meinst,
wir sehen
immer,
das immer noch mit diesem kolonialen Blick, schauen wir auf die armen Afrikaner.
Ja.
Die schauen inzwischen auf die armen Europäer.
Ja. Ist Europa so ein bisschen abgehängt, hast du das Gefühl?
Wenn wir nicht aufpassen, ja. Deswegen begrüße ich so tolle Firmen wie Alpha oder wie Helsing oder wie, es gibt tolle Role Models und die müssen wir tatsächlich, die müssen wir nach vorne stellen, die müssen wir begleiten, die müssen wir stärken. In die müssen wir investieren.
Ja.
Ich finde das, was hier in München passiert mit der Unternehmertum, finde ich gigantisch.
Mhm.
Das ist so toll. Da merkt man so einen Aufbruch, da merkt man so eine Kraft.
Mhm.
Das macht mir richtig Spaß.
Mhm. Das glaube ich. Sind wir Deutsche da ein bisschen zu behäbig? Ich meine, uns geht's ja so gut. Wenn wir gucken, kaum in einem Land hat man so gute Startvoraussetzungen. Aber nutzen wir die auch?
Ich glaube, wir reden vieles runter. Mhm. Das ist zwar ein bisschen eine deutsche Tendenz, wenn man in Amerika ist. Sie haben so viel Marketing auf jeder Startup drauf, dass man denkt, das ist die kleinste Klitsche, verändert die Welt.
Ja.
Wir müssen besser in uns vermarkten sein.
Ja.
Wir müssen, und das gehört auch wieder mit, wir müssen viel optimistischer sein. Mhm. Natürlich gibt es viele Dinge, die wir hier ändern müssen.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Aber wir können sie doch ändern.
Ja, das können wir.
Wir sind gut ausgebildet.
Ja.
Wir sind neugierig.
Mhm.
Wir haben Werte.
Mhm.
Noch dürfen wir nicht verlieren.
Ja, das stimmt. Dein dritter Gegenstand war ja der Schlüssel. Ich fand das auch ein sehr schönes Bild, dass du sagst, das ist auch der Schlüssel zu meinem Zuhause. Ich brauche meinen Rückzugsort. Warum ist das für dich so wichtig?
Ach, das liegt wahrscheinlich einfach an meinem Haus, das ich liebe, an meinen Hunden, die ich wichtig finde. Ich finde, man muss immer wieder, wenn man hinaus in die Welt und daheim beiden Füßen am Boden stehen, dann hat man die Kraft für vieles.
Wie sammelst, wie tankst du Kraft? Wie machst du das?
Ja, indem ich habe zum Beispiel in meinem Haus 3 Kachelöfen. Und ich liebe es, diese Kachelöfen einzuheizen.
Ja.
In der Früh das Holz von draußen zu holen, das Knistern, den Kaffee zu machen und allmählich so das Licht hinterm Leonard Stein heller werden zu sehen. Das ist etwas ganz Schönes, da kann ich mich so drauf einlassen.
Dann,
ich bin eine große Vogelfreundin und ich füttere, manche sagen, man soll es nicht, aber ich tue es. Ich füttere meine Vögel jeden Tag im Moment. Wir haben noch geschlossene Schneedecke. Und da 4 Eichelhäher in der Früh am Futterhaus zu sehen, das ist einfach schön.
Ja,
das kann und dann auch die Gespräche mit den Nachbarn, die Wege, die einsamen Wege, Jagdsteige zu begehen, das tut mir gut.
Hm.
Und das gibt mir auch die Kraft, in neue Welten vorzudringen, weil ich in der Welt, in der ich daheim bin, zu Hause bin.
Ja.
Da bin ich zu Hause.
Ja.
Und ich brauche keinen großen Luxus und keinen, sondern ich brauche Heimat.
Ja, das ist echt, das, was man angreifen kann, sozusagen. Physische.
Das ist der größte Luxus eigentlich, den man haben kann.
Ja.
Da, wo man zu Hause ist, glücklich zu sein. Das hat nichts mit Statussymbolen und nichts mit Lifestyle zu tun.
Nee.
Das tut mir so leid, dass viele junge Leute, aber auch viele ältere Leute so Dingen hinterherrennen, Status besitzen müssen. Quatsch.
Ja.
Ich finde, man muss gute Qualität besitzen.
Hm.
Man ist, ich finde diesen Spruch, meine Mutter hat den immer gesagt, wir sind zu arm, um was Billiges zu besitzen. Das heißt, also ähnlich hat sie es gesagt, das heißt, man muss gute Qualität haben.
Ja.
Das hat man dann auch lange.
Stimmt.
Und man weiß, wer es gemacht hat. Das finde ich auch so wichtig, dass man den Schneider kennt.
Mhm.
Ich habe einen Mantel vom Schneidermeister Winkler oder von der Lisi Winkler. Auf den bin ich extrem stolz.
Mhm.
Den habe ich gesehen, wie der gemacht worden ist. Und wer weiß das denn heute noch? Ich empfehle es sehr, das Glück der Handarbeit, die man trägt, zu erfahren. Oder der gutere.
Ja. Ja, das wertzuschätzen.
Ja, das wertzuschätzen.
Ja. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, wie du sagst, dass es dann erst die Freiheit gibt, sozusagen in die digitalen Welten reinzuschnuppern und sich dann auch nicht dort zu verlieren, weil man ja diesen festen Rückzugsort hat. Ja, das heißt, du würdest dich wahrscheinlich nicht in irgendeinem Game verirren und dann nicht mehr rausfinden, weil du hast ja dein Zuhause.
Würde mich gar nicht interessieren. Aber was ich auch festgestellt habe, dass die wirklich großen Entwickler oder die Veränderer, die sind völlig statusunbewusst. Die werden erst, wenn die dann gekauft werden oder wenn die wahnsinnig reich werden, aber die achten, haben die wenig, die haben T-Shirts. Wenn du dich erinnerst, also Mark Zuckerberg,
ja, ganz
immer nur im T-Shirt, in Badesandalen aber die sind getrieben von ihrer Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, aber ich glaube, man braucht viel weniger, als man hat.
Ja, da hast du recht. Aber ich finde es auch spannend, weil du hast ja ganz viele von diesen super erfolgreichen sehr, sehr früh in ihrer Karriere kennengelernt. Ich erinnere mich auch, dass du Lady Gaga mal da hattest, bevor überhaupt irgendjemand wusste, wer Lady Gaga ist und dass die was kann. Du sagst, also eins, was die eint, ist, dass sie keinen Wert auf Statussymbole legen. Gibt es noch was anderes, was die vereint, wo du sagst, Mensch, da erkennt man die?
Die sind sehr, sehr fokussiert. Sehr getrieben. Mit einem Sam Altman oder mit einem Mark Zuckerberg oder mit denen kann man sich praktisch nur über diese Themen unterhalten. Zumindest für mich. Ich habe die nie anders erlebt. Oder die Google Guys oder so. Diese Leute, die ich da kennengelernt habe, die sind im besten Sinne engstirnig. Die sind so fokussiert auf das, was sie tun und auf das Weitertreiben der Themen, die sie machen, das ist immer sehr beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum ich die immer wieder finde, weil die haben alle dasselbe Verhaltensmuster. Ja, die sind getrieben.
Aber ist das was du dir für deine Kinder wünschen würdest? Mir macht das auch ein bisschen Angst, wenn man
ja,
so...
Ja, das verstehe ich. Würde ich mir nicht für meine Kinder wünschen. Ich würde mir schon für meine Kinder wünschen, dass sie Themen haben.
Ja.
Themen haben, für die sie brennen. Ja. Menschen, die für die sie brennen, für die sie arbeiten, die sie toll finden. Dass sie ihre Arbeit Spaß machen, die sie leiten, die sie fördern. Und ich wünsche mir schon, dass meine Kinder glücklich in ihren Jobs sind oder in ihren Job ist ein blödes Wort, in ihrer Arbeit sind, dass sie arbeiten wollen, dass ihnen Spaß macht.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja.
Und das glaube ich, ist auch eine Aufgabe von Eltern, die Kinder so zu fördern, dass sie Themen finden werden, in denen sie sich selber finden werden.
Und nicht nur so fokussieren. Weil die schlimmste Variante von dem engen Fokus ist, und dann kommen wir zum Anfang vom Gespräch zurück, ist natürlich religiöser Fanatismus, ne? Der uns ja auch viele Kriege beschert.
Aber das sind Menschen, die eben keinen Spaß am Leben haben. Die sich dahin, also so sehe ich das, die keinen Humor haben, die keinen Genuss sind, sondern die sich in ihrem Kampf gegen die Welt.
Ja.
So religiöser Fanatismus richtet sich ja meistens gegen die Ungläubigen. Und in diesem Kampf gegen die Ungläubigen spüren sie sich.
Während du ja eher sagst, alle, die einen Gott haben, sind gläubig, oder?
Ja, allen, die an etwas Gutes glauben, das über uns steht, haben eigentlich die Kraft für ihr Leben. Es kann einem ja nichts passieren eigentlich, oder?
Stimmt. Jetzt müssen wir, Steffi, die Leute nur dazu bringen, dass sie alle dieser Auffassung sind, dann wären wir die Kriege dieser Welt los, oder?
Wir müssen gute Vorbilder sein.
Ja.
Wir müssen anderen Menschen helfen. Wir müssen diese Nächstenliebe, die ja auch schon in unseren Vorbildern oder in unseren christlichen Werten, die Nächstenliebe müssen wir ernst nehmen.
Ja.
Das ist nämlich schwer. Das ist gar nicht so einfach.
Ja klar, vor allem wenn jemand widerspricht oder ganz andere Auffassung ist.
Wir müssen helfen, was auch nicht so einfach mehr ist. Weil jeder ist in so seiner eigenen Bubble
und
will eigentlich geholfen werden, das zu verwirklichen und jenes zu verwirklichen.
Ja, weil wir auch sehr individualistisch sind als Gesellschaft.
Und weil wir eben so manchmal so Bilder haben, wie es sein muss. Muss nichts, muss so sein, wie es sein muss. Man selber ist seines Glückes Schmied.
Und
das ist etwas ganz Wichtiges, Andrea, was ich eigentlich auch noch loswerden will, was die Werte betrifft. Man muss sich, glaube ich, jeden Tag fragen, was will man wirklich? Mhm. Was ist es, was man will? Mhm. Das kann oft ganz banal sein. Aber es muss in einem Kontext sein, in einem Rahmen, zu dem man steht und für den man steht. Und die Frage, was will ich? Was will ich denn? Was will ich in meinem Job? Was will ich in meiner Familie? Was will ich für mich selbst? Mhm. Das hängt alles zusammen. Mhm. Also es ist eine Frage, die ausschließt zu fragen, was wollen die anderen von mir? Mhm. Was will ich? Oder was muss ich erreichen, damit die anderen mit mir zufrieden sind? Ja. Will ich das? Ist das meins? Wenn es deins ist, okay. Aber frag dich erstmal selber, was du wirklich willst. Es kann sein, dass man dann sagt, okay, da muss ich meinen Job aufheben. Mhm. Dann musst du aber fragen, du brauchst ja Geld. Will ich für meine Kinder Geld verdienen? Ich hoffe. Man muss ja die Kinder gut ernähren.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, diese Frage. Und womöglich verändert sich die ja auch im Laufe des Lebens. Natürlich. Also ich nehme an, als junges Mädel hattest du noch nicht den DLD im Kopf. Das kam dann irgendwann.
Nein, so. Aber ich hatte immer schon, war schon immer Neugier. Mhm. Neugierig. Und jetzt habe ich das Glück, meine Neugier beruflich frönen zu können.
Und hast du einen Prozess, dir jeden Tag das zu überlegen oder einmal im Jahr? Viele machen das ja auch in Silvester, Neujahr ist ja auch immer so ein Punkt. Oder
ich habe gar keine so Daten, aber ich bin schon, gehe immer ins Bett ohne Buch, ohne Fernseher, ohne Handy. Bevor ich einschlafe, versuche ich schon so die Dinge Revue passieren zu lassen und mich zu fragen, ob das jetzt in mein Muster passt, ob das gut war.
Ja.
Ob ich da vielleicht, man macht so viele Fehler. Mhm. Und das ist auch gut so.
Wenn man
nur aus diesen Fehlern lernt man ja. Und manchmal sind einem die Fehler ganz peinlich, weil man so blöd war. Stimmt. Aber die muss man dann eben auch, auf die muss man sich auch einlassen. Mhm. Und das versuche ich in der Nacht, also bevor ich einschlafe, meistens so gegen 11, versuche ich noch zu klären mit mir selber. Das ist eigentlich ganz schön.
Reintisch. Das finde ich gut. Finde ich eine tolle Herangehensweise. Und wie du sagst, man kann dann ja viel daraus lernen und wieder mitnehmen dann für den neuen Tag oder jetzt in unserem Fall fürs neue Jahr. Vielen, vielen Dank, Steffi.
Gerne.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest.
Das war die 43. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Meadows-Hertig. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.